Werbung.
Sitzfleisch, der Podcast goes international. Wir haben eine World Tour, beziehungsweise zumindest eine Deutschland-Tour.
Zumindest einen Deutschland-Termin.
Genau, und zwar sind wir am 31.10. live in München im Schlachthof. Falls ihr uns gerne in München sehen wollt, die Ticket-Infos und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und dann gibt's definitiv keine Technikprobleme. Wir haben manchmal bei unseren Aufzeichnungen ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen. Live vor Ort fällt das alles weg und wir können nach der Aufnahme auch noch miteinander plaudern und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
Werbung Ende.
Race Across America 2025.
Update. Tag 8.
Wir sind heute um eine Stunde früher. Flo, du hast am Abend noch einen Termin. Ich bin jetzt heimgestresst, dass ich quasi direkt wieder vom Radl abgestiegen bin und verschwitzt vor dem Mikrofon sitze. Und ich muss sagen, ich habe die sozialen Medien vom RAM und von den Teilnehmern noch nicht gecheckt. Ich hoffe, du bist voll im Bilde.
Ja, ich habe auch gearbeitet und trainiert. Aber wir melden uns aus der Meme-Hochburg, dem Gruppenchat von der Podcast-Werkstatt. Und wir werden jetzt da das Rennen wieder besprechen. Ich bin relativ up to date. Vorne, also erste zwei Plätze sind gleich geblieben, da hat sie nicht viel getan. Also der Vorsprung von Philipp Kaider ist jetzt noch eine Spur größer geworden, aber nicht massiv. Der Philipp ist unglaublich gut unterwegs. Er ist jetzt da, stand jetzt kurz vor Time Station 47 und es gibt gesamt 53. Es waren, wie du dabei warst, wie das Ziel noch in Annapolis war, waren es immer 55, glaube ich. Also es ist schon noch extrem weit, auch wenn es jetzt auf der Karte nicht weit ausschaut, und es wird richtig schlimm. Es kommt noch die Time Station Cumberland. Vor der steht er direkt. Vielleicht können wir über den nachher noch was erzählen. Das ist aus meiner Betreuersicht eine meiner Liebsten, aber extrem schwierig. Ich glaube, am Radl hat man da keine Freude. Und ja, der Lukas Kaufmann, er hat uns gestern gesagt, er möchte unbedingt finishen und er ist, wir haben es auch gesagt, seine Prioritäten sind jetzt einfach andere. Und er hängt jetzt so ein bisschen im Niemandsland herum. Nach vorne 18 Stunden, nach hinten 17 Stunden. Ich glaube, da ist es halt einfach schwer, motiviert zu bleiben und das noch fertig zu fahren, weil es ist halt einfach noch viel und es ist wahrscheinlich noch ein ganzer Tag Radl fahren und sich da motiviert zu halten, ist, glaube ich, richtig, richtig schwer.
Und vor allem, wenn du nichts mehr Richtiges zum Erreichen oder zum Verlieren hast, außer fertig fahren, gell? Das macht es dann sehr hart, weil wenn du in Führung bist, fährst du nicht wieder auf eine gute Siegerzeit oder so. Wenn du knapp irgendwo in ein Duell verwickelt bist, dann willst du noch um die bestmögliche Position, ums bestmögliche Ergebnis irgendwie die voll reinhauen. Aber wenn noch vorn und hinten so ein großer Abstand ist, dann weißt du einfach. Irgendwo in einem Interview von mir ist einmal die Aussage gefallen, Spaß macht es keinen mehr, aber jetzt muss man es halt fertig fahren.
Ja, und der Lionel Poggio ist weiterhin souverän unterwegs, ist jetzt Dritter, weil der Kurt Matzler jetzt schon sehr lange steht und schon lang bei keiner Time Station mehr durchgekommen ist. Der hat jetzt sogar den vierten Platz verloren an den Rookie aus Indien. Ich werde mir nicht die Blöße geben, den Namen auszusprechen. Der ist jetzt neuer Vierter. Und hat jetzt fast eine ganze Time Station Vorsprung auf den Kurt. Wir befürchten, nachdem er jetzt schon so lang steht und jetzt auch ein bisschen von seinem klassischen Schlafrhythmus abgewichen ist, vielleicht ist der Schirmer Snack jetzt doch gekommen oder zurückgekommen oder hat sich verschlimmert, weil er steht jetzt schon sehr lang.
Ja, das ist jetzt sicher eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn man eben dieses Schirmer Snack und dieses Problem hat. Und ob es jetzt wirklich Schirmer Snack ist oder ein anderes Problem, auf jeden Fall, wir haben das, das hat sich die letzten Tage ja schon angekündigt. Und er ist ein großer Kämpfer und er hat da beim Race Around Poland auch sowas Ähnliches gehabt. Da ist es nicht im Nackenbereich gewesen, sondern so bei den Schultern, Oberarmen, im, im, ja, in den oberen Extremitäten irgendwie. Und da ist es dann fertig geworden. Nur es ist halt beim Schirmer Snack einfach einerseits, ich habe selbst nie erlebt, ich kann jetzt dazu nicht hundertprozentig so viel sagen, sondern nur das, was man von anderen hört. Es ist nicht der Schmerz, sondern eher die, die Sitzposition, die sich verändert. Der Kurt hat uns ja gestern die Nachricht geschickt. Man versucht dann aufrechter zu sitzen. Dadurch ist das Sitzfleisch anders belastet. Die Knie fangen zum Wehtun an. Und das, das löst vielleicht eine ganze negative Kette aus. Und dann kommt noch das Thema mit der Sicherheit. Also, wie viel sieht man noch? Wie sicher ist man noch im, im Verkehr, im Straßenverkehr unterwegs? Und da bin ich mir ganz sicher, dass, dass sie sich das gut überlegen, ob, ja, was, was die richtige Entscheidung ist in so einer Situation.
Wir werden das, das weiter beobachten. Was jetzt, das Tracking haben wir eh schon genug kritisiert, was jetzt das Ganze wieder schwierig macht. Das Race Across the East ist gestartet. Das heißt, es wimmelt jetzt wieder von Dots, den man nicht wirklich abwählen kann und deaktivieren kann. Da muss man sich wieder durch. Die tauchen dann jetzt da im Leaderboard schon wieder auf.
Und es steht aber das die, E vorne. Also genau. So wie das R vorne das Race Across the West gewesen ist, ist es jetzt das Race Across the East. Da steht das E vorne. Und wahrscheinlich steht im Leaderboard wieder nicht die Zeit mit 0 Stunden oder so.
Sondern die Race Elapsed Time. Also der Marco Barlow ist jetzt bei Bloomington durch nach 7 Tagen 15 Stunden. Aber da hat das Rennen erst gestartet, mehr oder weniger. Also
bei den Teams ist es selber, ne? Die haben alle mit 4 Tagen gestartet quasi.
Genau, also es ist ein bisschen unübersichtlich geworden, aber ja, dafür habt ihr uns. Wir interpretieren das für euch. Aber eben weil wir gerade bei Marco Barlow sind, der hat vor wenigen Tagen das Race Across the West gefinisht und steht jetzt beim Race Across the East am Start und hat schon einige Timestations hinter sich gebracht.
Ist aber vermutlich nicht mit dem Radl, oder? Weiter gereist, so wie es im Unsupported-Bereich sehr viele machen. Wochenrennen mit dem Radl zum nächsten Rennen weiterfahren.
Ich glaube, also gut, wenn er da jetzt mit den Schnellsten mitfahren würde beim Ram, dann wäre es vielleicht ausgegangen. Aber ist natürlich trotzdem eine unglaubliche Leistung vom Marco.
Vielleicht können wir noch kurz was sagen zum Thema generell medizinische Betreuung, weil wir es jetzt beim Kurt gerade irgendwie aufgemacht haben, das Thema nämlich so von wegen, wer entscheidet oder wie ist es dann, wenn es wirklich an der Kippe steht, kann man weiterfahren, kann man nicht weiterfahren, soll man bis zum Schluss kämpfen und alles geben oder gibt es vielleicht Überlegungen, bei gewissen Themen, bei gewissen körperlichen Beschwerden ist es vielleicht nicht sinnvoll, weiterzufahren um jeden Preis, weil man da vielleicht Schäden verursachen kann. Gelenke können vielleicht chronisch irgendwie Schmerzen oder Probleme verursachen. Manchmal ist es sinnvoller zu stoppen, sich gut zu erholen und vielleicht im nächsten Jahr wieder am Start zu sein. Manchmal geht's, dass man durchzieht bis zum Schluss, wenn es nur Schmerzen sind und Anführungszeichen, das im Kopf sicher ausschalten kann. Und für das ist es eben so wichtig, einen medizinischen Experten mitzuhaben, der dann in dem Fall die Entscheidung trifft, für der kann das dann klar beurteilen, ist es ein Schmerz, der oberflächlich ist, der einfach nur wehtut, oder ist das was ganz Gravierendes?
Genau, ich glaube, wichtig ist die richtige Entscheidung so abzuwägen, dass Dauerschäden, wie man auf keinen Fall, unter gar keinen Umständen, das ist es nicht wert. Kurze Verletzungen, Entzündungen, die man, also wir haben das auch gesehen bei dir 2015, es war dann im Ziel nach wenigen Tagen, war das weg und du warst wieder gesund, aber das Weiterfahren wäre einfach viel zu gefährlich gewesen. Und wenn man jetzt da einen offenen Hintern hat, so schmerzhaft das ist und so blöd das ist, aber das ist eine offene Wunde, wenn man die gut versorgt, wenn sie die nicht infiziert, dann ist es zwar schlimm im Ziel oder bis ins Ziel, aber dann nach 3-4 Tagen ist es verheilt und man hat keine Dauerschäden davon.
Und deswegen ist es einfach immer, wenn es möglich ist, wichtig, medizinische Betreuung mit dabei zu haben. Im besten Fall nichts zu tun oder nur zu überwachen und das Ganze im Auge zu behalten. Aber wenn halt irgendwas sich auftut, irgendein Thema, dann ist es einfach gut, wenn man jemanden hat, der da wirklich ein Experte drinnen ist. Im besten Fall eben ein Sportarzt oder so. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel was Harmloses ist und du machst dir selbst vielleicht Sorgen, du denkst also, boah, hoffentlich ist das nichts Schlimmes und hoffentlich bleibt da nichts zurück und mir sind jetzt die Finger eingeschlafen und was ist, wenn das chronisch wird und das geht nie mehr weg, selbst dann ist es besser, ein Arzt sagt dir, das wird wieder, du brauchst dir keine Sorgen machen, du kannst weiterfahren, als wenn das ein guter Freund aus dem Betreuerteam sagt, weil manchmal geht es nicht um das, was gesagt wird, sondern von wem es gesagt wird.
Genau, und das ist auch der große Unterschied zum Unsupported. Es kommt natürlich der Sicherheitsaspekt dazu, mit guter Vorbereitung vielleicht, mit einem Gestell, mit einem Stiffneck kann man mit einem Schirmesneck im Supported-Rennen weiterfahren, wenn man hundertprozentiges Vertrauen in die Crew hat. Beim Unsupported-Rennen würde ich das wirklich niemandem empfehlen und wäre es äußerst fahrlässig, mit einem Schirmersnack weiterzufahren, weil selbst wenn man irgendwie über die nach vorne schauen kann, nur mit den Augen, dann sieht man maximal 2 Meter von der Straße und so kann man nicht sicher Radfahren.
So ist es ja. Deswegen wird man auch bei Unsupported-Rennen deutlich mehr schlafen als beim Ram, damit man gar nicht in so Situationen hoffentlich kommt und vor allem im Kopf immer klar genug ist, um selber für sich Entscheidungen zu treffen, weil beim Ram ist es einfach besser, der am Rad trifft keine Entscheidungen selber, weil man einfach nicht klar denken kann und viel zu emotional ist, entweder sich weigert auszusteigen, wenn man um jeden Preis fertig fahren will oder vielleicht einfach zu früh aussteigt, wenn man sich große Sorgen macht. Also in beiden Fällen ist es immer besser, der Radlfahrer tut nur treten, links und rechts, essen und munter bleiben und nicht Entscheidungen treffen und nicht zu viel denken. Das ist gar nicht so einfach, dass man das abgeben kann, aber das ist gut so.
Und da ist es, da fällt mir jetzt ein, was der Fritz Meinecke heute tagsüber gesagt hat, für ihn das Schwierigste, natürlich ist er in einem Team, aber er kommt vom Survival übers Unsupported und ist jetzt da in so einem Supported-System drinnen. Und für ihn das Schwierigste, hat er heute gesagt, ist es, die Verantwortung und die Entscheidungsmacht abzugeben und wirklich nur Rad zu fahren. Und bei dir war es genau umgekehrt, du bist immer Supported gefahren und bei dir war es dann genau der umgekehrte Weg zum Unsupported.
Apropos Entscheidungskraft abgeben, weil man vielleicht selber nicht mehr klar denken kann. Ich habe jetzt ein herrliches Beispiel von einer leicht vernebelten Wahrnehmung. Und zwar habe ich heute in Philipp Keider bzw. in seinem Team wieder gefragt, ob wir vielleicht ein bisschen Updates kriegen können und wie es jetzt so läuft und wie der Appalachen-Highway so gelaufen ist und wie es jetzt in die Berge reingeht, in den letzten großen Gebirgszug. Und ich spüre jetzt einfach ab und Flo, du sagst mir dann, ob du den Fehler findest.
Ich habe so mit der Müdigkeit zum Kämpfen gehabt, habe 3 Powernaps einlegen müssen und haben mir 600 Milligramm Koffein geschossen und nichts hat was gebracht. Und die ganze Phase dauert von, weiß nicht, 10 Uhr auf die Nacht bis 8 Uhr am Vormittag. Und das war so richtig unangenehm. Ich habe nicht gewusst, was los ist und was ich tun soll. Aber ja, ich bin halt weiter herumgeeiert und habe zwischenzeitlich ein paar Naps eingelegt. Ja, und dann, wie es noch gut gegangen ist wieder, war ich schon in die Appalachen richtig drin, wo der Jure Robic Award da ist. Und da habe ich wieder halbwegs drucken können. Und das war jetzt nicht so tragisch, war nicht so Rhythmusbrecher. Muss man mögen, also meins ist es nicht. Aber Ich glaube echt, dass der Appalachen Highway das größere Hübel ist vom Verkehr. Es ist immer wieder dasselbe, es hört nicht auf. Auf, ab und ich, also im Finstern glaubst, du fährst ständig dieselbe Steigung auf und ab. Also das ist echt zermürbend. Ja, Maryland, schau mal, es ist eine Konstante, habe ich durchgehend, es schifft. Es regnet so arg und das ist, du kennst das vielleicht, wenn du Appalachen Highway dann abfährst und Richtung Appalachen rein, nimmt der Verkehr extrem zu, die Straßen werden schmal, da fahren voll viele LKWs, die Pickups mit den Abwasserrädern als Auspuff. Und du fährst als kleiner Radlfahrer mittendrin, es regnet voll, die Brüne ist angerannt. Und dann kannst du entscheiden, entweder angerannte Brüne und du siehst nichts, oder ohne Brüne und du siehst auch nichts, weil der Regen wie ein Nadel in die Augen stechen. Also war jetzt nicht so angenehm, aber ja, was soll man machen?
Da möchte ich noch ergänzen, was soll man machen, außer Obi drucken und lachen.
Ja, also mir wäre jetzt nichts aufgefallen, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Naja, er sagt, dass du bei der Jure Robic-Etappe, dass das gar nicht so schlimm war, dass das eher so Rhythmusbrecher waren, die Berge. Und wenn du aufs Tracking schaust, wo er gerade ist.
Ja, okay.
Er hat noch ein Stück bis dorthin. Also immer schon gedacht, ich habe irgendwie vergessen, wie man den Punkt richtig verfolgt. Oder es war vielleicht nicht aktualisiert. Da stand vor einigen Stunden. Aber nein, ich bin mir sicher, er ist eh gut drauf und er wird die Appalachen gut hinter sich bringen, aber ich glaube, er hat
gerade nicht... Er wird dann noch merken.
ganz die richtige Orientierung. Also er ist jetzt knapp vor Timestation 47 und das ist eh wirklich auch eine der ganz schwierigen. Von Grafton weg, da kommt man eben von diesem Highway dann endlich runter, wo man zuerst wirklich... Ich bin gestern am Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, war der Philipp da in der Nähe von Athens. Und ist auf diesen Highway aufgefahren und der geht dann einfach wie eine Achterbahn bergauf, bergab, bergauf, bergab, 200 Kilometer lang, immer das Gleiche. Und ganz arg, und in der Früh war er immer noch auf diesem Highway und jetzt tagsüber fährt er quasi, also nach europäischer Zeit, tagsüber fährt er da in die ordentlichen Berge rein. Und von 48 bis 49 ist dann diese Sonderwertung nochmal King of the Mountains und Jure Robic Award. Und Flo, die Etappe ist ja eine, die dir sehr gut taugt. Mir kommt immer vor, man fährt viermal den gleichen Anstieg, man fährt permanent im Kreis, es schaut alles gleich aus. Da geht einfach im Kopf schon alles drunter und drüber. Du bist halt fix und fertig, völlig verwirrt, der Schlafentzug setzt zu. Du glaubst, die Betreuer sind einfach alle gegen die, weil sie die immer nur im Kreis schicken und das ist wild, es ist echt wild.
Ja, ist es aber auch irgendwie schön, weil es ein bisschen ruhiger wird vom Verkehr. Man ist dann mehr auf Nebenstraßen unterwegs und ja, also es ist dann auch so eine ganz strukturschwache Gegend in den USA. Man sieht viel manifeste Armut, das hat man bis jetzt eigentlich, also an der Strecke bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen und das zieht sie dann eigentlich bis ins Ziel. Und das ist nicht das Schöne, aber das ist dann einfach so der krasse Kontrast dazu, wenn man denkt, man startet da in Kalifornien in der Nähe von San Diego und dann kommt man da wirklich durch diese armen Gegenden durch.
Ja, und da ist ja nochmal ganz ein großer Unterschied zwischen West Virginia und Maryland. In Maryland, da sieht man auch beim Straßenbelag, wo da gibt's jedes Jahr coole Fotos, wo das Schild ist, Welcome to Maryland, und genau dort geht der Straßenbelag von Schlaglöcher und ganz schlechten Asphalt in Teppichbelag über, weil Maryland ist halt ein wohlhabender Bundesstaat und West Virginia einer der ärmeren. Und das ist halt jetzt, wenn man nochmal so hinschaut, ganz wild. Der Philipp ist schon in Maryland. In West Virginia ist niemand, der Lukas ist in Ohio Und danach geht es hinten in Indiana weiter mit Lionel Boccia. Also du kannst wirklich schon sagen, du kannst Bundesstaaten schauen. So groß sind die Abstände und dann sind Bundesstaaten, wo gerade niemand ist. Irre.
Genau. Und der Valerio ist noch in Missouri, aber nicht mehr lang. Er wird bald den Mississippi überqueren nach Illinois und ist immer noch on track, aber jetzt wird's langsam schwierig. Also er muss jetzt schon noch ordentlich kämpfen um die Karenzzeit.
Ja, jetzt hat er bald 2000 Meilen in ungefähr 8 Tagen und 13 Tage hat er Zeit. Also er darf im letzten Drittel etwas langsamer werden, aber rollen darf er nicht, spazieren fahren darf nicht er nicht. Viel.
Ja, genau, ganz genau. Die schnellste Dame, die Annetta, ist gerade über den Mississippi drüber. Die hat auch ein bisschen mehr Zeit von der Karenzzeit her. Würde ich jetzt sagen, schaut ganz gut aus für sie, dass sie das schafft, ist konstant unterwegs vor allem. Und wenn sie das Tempo halten kann und natürlich nichts passiert und sie finishen kann, schaut es gut aus, als könnte sie das in der Karenzzeit machen.
Ich bin jetzt gespannt, wie es in Philipp in den nächsten, ja, sagen wir, im nächsten Tag hoffentlich nicht mehr, weil so lang hoffe ich, dass es nicht mehr dauern wird für ihn, sondern im nächsten halben Tag bis Tag. Wie es ihm da jetzt noch gehen wird, für mich war es immer am Schluss so, waren so gemischte Gefühle. Ich habe mir halt oft versucht, das so einzureden oder mich so davon selbst zu überzeugen, dass ich wirklich so vor, als wäre es mein allerletztes Mal, meine allerletzte Chance, mein allerletztes Rennen und ich möchte wirklich alles geben und komplett mich bis ins Ziel komplett verausgaben, weil ich weiß nicht, ob ich die Chance vielleicht noch jemals kriege. Und ich bin jetzt kein Fan von dem Carpe Diem, also Carpe Diem nennt man doch, oder die Lebensphilosophie, wenn du sagst, lebe jeden Tag, als wär's dein letzter.
Ja.
Oder lebe den Tag quasi, aber es gibt ja so zusätzlich nur die Philosophie, lebe den Tag so, als wär's dein letzter. Davon bin ich kein Fan, weil dann müsstest du jeden Tag komplett aus dem Leben schießen. Aber ich denke mir so, bei einem Radlrennen denke ich mir so, vielleicht kann ich in Zukunft nicht mehr mitfahren. Vielleicht ist nächstes Jahr irgendwas dazwischen gekommen. Vielleicht habe ich keine Sponsoren mehr. Vielleicht ist privat irgendwas anders. Vielleicht habe ich einen Sturz und bin nächstes Jahr nicht fit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in Zukunft sein wird. Ich möchte jetzt so fahren, als wäre es meine letzte Chance, nochmal alles zu geben. Und egal, ob ich hinten bin oder vorne, ob es einen großen Vorsprung gibt, sondern einfach Vollgas bis ins Ziel. Und ich hoffe, dass der Philipp vielleicht ähnlich denkt und auch trotz großem Vorsprung sich nicht irgendwie drauf ausruht, weil wenn man jetzt anfängt, mehr Pausen zu machen, dann verliert man den Rhythmus und dann kann selbst der große Vorsprung nochmal dahin schmelzen. Oder auch keine Konzentrationsfehler. Es ist erst dann aus, wenn man über diese fürchterlich grauslige, aufgeklebte Plastik über das Klebeband gefahren ist, kurz vorm Ziel. Dann ist erst das Rennen aus und bis dorthin muss man wirklich aufpassen und alles geben.
Genau, und es wird ja auch nicht einfacher dadurch, dass man langsamer wird und mehr Pausen macht, sondern es ist jetzt einfach eine Phase, wo jede Minute am Rad, die man verbringt, länger am Rad verbringt, einfach auch schlimmer, das Ganze schlimmer macht. Also es ist schon ein Vorteil, wenn man da jetzt konzentriert. Das gilt natürlich auch für den Lukas Kaufmann, der ja immer noch auf einer guten Zeit unterwegs ist. Je länger man jetzt das hinauszögert und je langsamer fährt, desto schlimmer wird es eigentlich.
Man wird am Schluss einfach nur mehr froh, wenn es endlich vorbei ist. Also genießen tut man am Schluss nicht mehr so viel. Es gibt Phasen natürlich, die super sind und ich kenne das auch, dass nach jeder Tiefphase auch am letzten Tag wieder Hochphasen kommen, wo es dir gut geht, wo du einen Spaß hast. Nur trotzdem bist du einfach froh, wenn es endlich vorbei ist, weil du hast jetzt eh schon seit über einer Woche alles gegeben und irgendwann magst du einfach nicht mehr und dann denkst du so, hey, ein Bett und so lang schlafen, wie ich will und wahrscheinlich tagelang durchschlafen, zumindest in der Fantasie, das wäre jetzt endlich einmal richtig schön und dann ganz viel irre und arge Sachen essen, die ich die letzten Tage alle nur mir gedacht habe und nicht essen habe dürfen. Und die Realität ist dann so, man isst 3 Bissen und der Magen ist durch die Flüssignahrung so klein geworden und du kannst ganz wenig essen nur auf einmal, bevor du dann gleich wieder satt bist und wahrscheinlich einschlafst oder so, aber in der Fantasie ist es so, man schläft tagelang und dann isst man ganz viel und auf das freut man sich und man will dann irgendwann einfach nicht mehr Radl fahren.
Genau, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das dann auch vergisst, wie es wirklich im Ziel ist, weil das ist nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Der Schlafrhythmus ist komplett durcheinander. Bei dir war es so, dass du maximal 2-3 Stunden am Stück geschlafen bist, dann irgendwie durchs Airbnb geirrt, hast Handy gespült, das ist da aus der Hand gefallen, dann bist du im Sitzen eingeschlafen.
Ja, weißt du, du hast 8 Tage kein Handy in der Hand gehabt, du hast nicht mehr gewusst, was auf der Welt passiert ist, wer schreibt da, wer will was von, ich meine, ich habe immer alles vorgelesen, natürlich, aber ich habe halt nur das vorgelesen, was gut ist für mich und vielleicht nicht alle Nachrichten und so. Und dann denkst du einmal, wie läuft eigentlich das Rennen? Ich würde selbst einmal schauen, die Leute nur auf der Strecke sind und du bist halt völlig fertig im Ziel, dass du eh nicht gut schlafen kannst.
Genau, also zum Philipp, der hat jetzt noch, du hast gesagt, nicht ganz einen Tag, schauen wir mal, es sind noch 500 Kilometer und das ist auch ziemlich genau das, was beim Race Across Austria Nord-Süd auf der Langen auch noch offen ist und dann können wir ja schauen, wer erster im Ziel ist, die schnellsten vom Race Across Austria oder der Philipp.
Naja gut, dann wird es schon noch, ich habe jetzt noch, das war jetzt mein Fehler, du musst mich selber korrigieren, in den alten, an den alten Zieleinlauf gedacht, weil ich einfach immer in meinem Kopf drin habe, von Athens in Ohio, was nicht die Heimatstadt ist von REM, bis ins Ziel sind es ungefähr 36 Stunden. Nur, wir wissen ja, das Ziel ist heuer weiter draußen in Atlantic City. Das heißt, das wird der letzte Tag länger sein. Dafür war es halt am Anfang des Rennens ein bisschen kürzer und diese Shuttle-Unterbrechung rauf noch flex darf. Also, trotzdem hoffe ich, dass es der Philipp in 9 Tagen fahren kann, weil dann hätten wir morgen nämlich mit unserem Special sozusagen die Zieleinfahrt vielleicht live.
Genau, wir werden sehen. Also es sind schon noch 500 Kilometer. Es ist schon noch einiges.
Und schwieriges Terrain, Höhenmeter.
Müdigkeit, also alles, was wir schon die letzten Tage besprochen haben, das potenziert sich jetzt einfach nur mehr und es wird immer schlimmer.
Ja, der Philipp ging aber noch gut, wie wir vorher gehört haben. Bin mir sicher, sein Betreuerteam wird ihm erklären, wann die Juri Robic-Etappe losgeht. Jo, und wir schauen jetzt einfach noch kurz zu den Teams, was dort abgeht.
Genau, also wie gestern prognostiziert, die schnellsten Teams haben die langsameren Solo-Fahrer jetzt überholt, sind schon kurz vor Mississippi, Stand jetzt, also werden bald über den Mississippi fahren. Und aber auch innerhalb der Teams gibt es große Unterschiede. Also das Feld ist jetzt wirklich lang ausgestreckt. Also das hinterste Team ist natürlich ein Zweierteam. Das ist eine ganz andere Nummer als zu viert oder gar zu acht. Aber die sind auch schon in Kansas. Aber es zieht sich jetzt ordentlich, wenn man ein bisschen auszoomt auf der Karte, dann überstreckt sich das fast über die ganze Landkarte jetzt, das ganze Rennen.
Das schnellste 8er-Team zum Beispiel hat ca. 1900 Meilen und dann haben wir das 8er-Team von Sascha und Fritz, das hat 1540 Meilen, also das sind 360 Meilen dazwischen.
Genau, die sind jetzt aktuell zu neunt unterwegs, aber haben sie da bis zu siebt, genau, zu neunt wäre natürlich zu siebt, haben sie da jetzt ein bisschen umstellen müssen, aber ich denke, sie sind jetzt so langsam ein bisschen in den Flow reinkommen, nachdem sie da am Anfang doch ein paar Fehler gemacht haben, ein paar Strafen kassiert haben, aber jetzt scheint es ganz flüssig zu laufen.
Ja, ich muss sagen, es ist gerade ganz schwierig, auf der Karten zu zoomen, gleichzeitig zu reden und dir zuzuhören und irgendwie noch Kopf zu rechnen. Und jetzt kommen noch die ganzen Punkte dazu, eben dieses Race Across East, das ist echt schwierig. Das ist irgendwie unübersichtlich gerade. Deswegen, bevor wir uns da jetzt zu viel über die Teams unterhalten, hören wir uns einfach an, was die Teams einfach selbst dazu sagen. Und wir haben von Fritz Meinecke ein paar Updates bekommen, ein paar Neuigkeiten und hören jetzt einfach einmal hin.
Good morning, 3.32 Uhr, schöne Grüße aus dem Pacecar. Wir sind hier gerade in einer Dreierrotation mit Sascha und Martin. Wir machen jetzt gerade immer so 7-Stunden-Schichten, weil wir heute den ersten Ausfall hatten. Otto ist erkennungsbedingt erstmal raus für 24 bis 48 Stunden und mussten jetzt quasi ein neues System aufstellen und haben das einmal alles irgendwie durchgerechnet und ja, bisschen komplexer, aber ist alles soweit aufgegangen. Wir haben die Rocky Mountains überwunden, Höhe war tatsächlich kein Problem, haben uns ja gut rübergeschrubbt, Wetter war auch gut, Hitze war am Anfang, so Arizona, Utah, ziemlich krass, wir sind also auch am ersten Tag so in Kalifornien, das war heftig, mittlerweile geht das auf jeden Fall klar. Wir sind auch noch trocken, ne? Wir sind jetzt hier hinten im Flachland, aber haben in der Ferne auf jeden Fall schon Gewitter gesehen und der Asphalt war auch nass, also wir sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Und das erstmal dazu.
Wir haben noch den zweiten Teil von der Nachricht von Fritz. Das kommt jetzt.
Ansonsten das Thema körperlich und Müdigkeit. Ja, das ist immer so ein schwankender Prozess. Ich glaube, als Zuschauer stellt man sich jetzt manchmal ein wenig einfach vor, auch weil wir ein Achterteam sind und denkt sich so, ja, die fahren ein bisschen, dann haben sie ja Pause. Aber du hast so viel zu tun irgendwie in deiner Pause mit dich verpflegen, dann ist ja auch dieser ganze Konvoi nonstop in Bewegung. Du musst dich irgendwie um dein Rad kümmern, du musst gucken, dass du genug zu essen hast, dass du deine Akkus von deiner Lampe, von deinem GPS-Gerät lädst, wo sind deine Klamotten, wer hat was, du hockst irgendwie mit 6 Leuten im Wohnmobil, das muss alles organisiert sein, also es ist schon sehr komplex, macht irgendwie auch Spaß, aber es geht auch schon hart an die Substanz, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, Flo, du kannst du dir das recht gut vorstellen, oder? Wie so das Innenleben eines Wohnmobils sich gestaltet, weil ich kenne sie persönlich nur aus meinen kurzen Pausen, das heißt, ich komme zum Wohnmobil, es ist alles vorbereitet, es ist mein Schlafplatz vorbereitet, ich steige vom Radl und in ein paar Minuten später liege ich im Bett, kriege einen gesundheitlichen Check, schlafe ein, währenddessen macht der Physiotherapeut, der Kri oder der Tom, kümmern sich um meine Knie, um meine Gelenke und dann werde ich nach einer Stunde aufgeweckt und werde quasi aufs Radl gesetzt und was in den restlichen 23 Stunden passiert, das weißt du.
Genau, du hast schon einmal den Riesenvorteil, dass wenn du schlafst im Wohnmobil, das Wohnmobil steht. Ansonsten, es ist ein Riesenwohnmobil, es ist auch richtig viel Platz, aber es gibt im besten Fall 6 Schlafplätze, weil eigentlich es hätte 8, aber da müsste man die Sitzbank umbauen und es hat 6 Schlafplätze für 11 Personen. Das heißt, man muss immer schauen, ob gerade irgendwo ein Schlafplatz frei ist. Wir haben das dann immer gelöst mit Schlafsäcken, dann muss man nicht mit Bettwäsche und so herum, weil man halt auch schwitzt, weil es ständig warm ist. Und das ganze Gefährt ist ständig in Bewegung. Wenn Schichtende ist, dann sucht man sich einen freien Schlafplatz, versucht so gut wie möglich zu schlafen. Und wenn es dann eine Einkaufspause ist, dann kauft man ein, macht das Einkaufswagerl voll, stopft sie irgendwelche Snacks ein, versucht dann noch 1-2 Stunden zu schlafen im fahrenden Wohnmobil. Und dann ist die Schicht schon wieder um und dann sitzt man schon wieder im Pacecar und das 8 Tage lang mit 10 anderen, sehr verschiedenen Menschen. Da muss man auch gut moderieren, beziehungsweise sein Team gut aussuchen, weil man schlaft wenig, man ist vielleicht auch hungrig, man ist vielleicht auch enttäuscht oder frustriert, weil das Rennen nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und da kann es dann auch zu Streitereien kommen. Zum Glück haben wir das immer halbwegs vermeiden können. Und ja, aber es ist natürlich schwierig und es ist schwieriger, je schlechter man das Team kennt und je spontaner das zusammengewürfelt wurde. Und wenn da jetzt da zusätzlich zu den Betreuern auch noch Radfahrer versuchen zu schlafen und die natürlich dann Priorität auch noch haben, ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor.
Vor allem so viel Räder, so viel Höme, so viel Radlschuhe und ja, es ist schon irre. Da wird es wahrscheinlich chaotisch zugehen, aber wenn man gut geplant hat, ich meine, das was du erzählt hast, das militaristisch organisierte Achterteam, das wirklich perfekt durchstrukturiert war, da wird wahrscheinlich kein Chaos im Wohnmobil herrschen, aber das ist sicher nicht der Normalfall. Ja, und ich glaube, es ist bei Ihnen ja schon einiges kaputt worden, oder?
Ja, es ist natürlich, diese Wohnmobile, die sind riesengroß, aber die fahren halt richtig schlecht. Also das kann man auch nicht vergleichen mit europäischen Standards. Die amerikanischen Autos sind jetzt alle nicht so von der allerhöchsten Qualität. Und das Wohnmobil, das ist einfach auf eine Pickup-Plattform, mehr ist es wirklich nicht, mit Pressspanplatten das Wohnmobil draufgeschraubt. Also das ist auch nicht, das hat einen unglaublich langen Bremsweg, es hat einen unglaublich weiten Kurvenradius, es schwankt, es wackelt, es geht nichts weiter, es verbraucht 35 Liter Benzin auf 100 Kilometer, also es fährt nicht einmal mit Diesel.
Ein kaum zu steuerndes Ungetüm. Und weißt du, wie der Lex, unser Fotograf, gefahren ist?
Ja, der hat dann gesagt, er war jetzt 8-mal beim Ram dabei, er ist nie Wohnmobil gefahren, er möchte es jetzt unbedingt einmal probieren. Und den hat es dann schon in den ein oder anderen Kurven rausgetragen und oft ist am Seitenstreifen sind da so Rillen reingefräst und dann schüttelt es das ganze Wohnmobil durch, die Kasteln fliegen auch auf, das Besteck und das Geschirr fliegt raus. Also im fahrenden Wohnmobil schlafen ist eine Challenge.
Und der Achsenabstand ist auch so riesengroß, oder? Das heißt, wenn du irgendwo durch eine Welle durchfährst oder durch so eine Speedbump oder was auch immer, dann verdoppelt
sich hinten die Schwingung. Das schwingt sich richtig auf. Ja, also
und in der letzten Reihe schlagst du quasi vom Bett dann fast am Plafond oben an, wenn du schläfst.
Es gibt verschiedene Konfigurationen mit King-Size-Bett und mit so Stockbetten. Und im Stockbett ist es schon einmal passiert, ich weiß jetzt nicht wem. Ich glaube, dem Kree oder dem Johnny, ich glaube, einer von denen zwar, die haben im Stockbett geschlafen, im unteren, und in der Bodenwelle haben sie dann oben am oberen Stockbett angeschlagen, weil sie es einfach aus dem Bett rausgehebelt haben. Also,
ah, Wahnsinn.
Ja, so viel dazu. Und ich glaube, mit der Anekdote können wir die heutige Folge ganz gut beenden.
Ja, wir haben noch vom Fritz ein Highlight. Ich bin fragt, was für ihn so das Spannendste bisschen war. Und da haben wir noch vom Sascha Huber eine kurze Info, die können wir dann aber quasi als Ausklang von der Episode einfach abspülen, damit du, Flo, rechtzeitig aufbrechen kannst. Aber
zu meinem Date kommen, weil ich bin schon hungrig und ich habe die Speisekarte schon gesehen.
Und Highlight-Moment war für mich heute ganz klar kleine Psychospielchen mit den Brasilianern. Das war ziemlich geil. Rocky Mountains, letzter Anstieg. Sascha hat gut vorgelegt und wir haben mit dem Pacecar dann immer gesehen, dass wir den Abstand auf das Vierer-Brasilianer-Team immer verringern. Dann sind wir auf Martin gewechselt, der hat auch nochmal gut einen rausgefahren. Und dann hatte ich quasi mit 2,5 Minuten Vorsprung die Ehre, mich hinten ranzusetzen. Und genau, das war eigentlich ziemlich witzig, weil dann habe ich ihn überholt, dann hat er mich wieder ein bisschen überholt und dann bin ich quasi natürlich nicht im Windschatten, sondern ein Stück versetzt, so 20 Minuten hinter ihm geblieben und habe dann so lange gewartet, bis ich Sascha in der Wechselzone sehe und habe dann schön 1000 Watt Sprint losgelegt, um Sascha quasi den Brasilianer zu übergeben. Das fand er im Nachhinein nicht so lustig, aber war auf jeden Fall eine geile Situation. Das war für mich so ein bisschen mein Highlight.
Der Fritz sprintet auch mit 1000 Watt. Auch er würde mich besiegen, würde ich nur mal so nebenbei sagen. Also ich bin wahrscheinlich wie die Brasilianer vom Fritz, würde ich abgesprintet aber werden.
Ist natürlich cool, gehört dazu zum Ram und das sind die verschiedenen Startwellen, das Raw, das Race Across the East, die Staffeln, dass man da unterwegs auch immer wieder andere Fahrer, Fahrerinnen, Pacecars, Wohnmobile sieht, das gehört dazu, das ist auch sehr cool am Ram.
Ja, und wenn du von ihnen auch die kurzen Stories oder so siehst, da geht es jetzt nicht darum, dass sie messen sich nicht mit dem Viererteam an sich, weil das ist ja völlig absurd, das ist ja ganz eine andere Kategorie. Nur, ich glaube, die pushen sich einfach gegenseitig, weil es einfach lustig ist, sie gegenseitig immer wieder so ein bisschen zu pushen und rauszufordern. Und da nimmt man natürlich jede Motivation auf der Strecke gerne mit. Außer wenn du als Solofahrer dann von einem 8er-Team mit 1000 Watt abgesprintet wirst, dann findest du das eher verstörend.
Dann hast du keinen Breitner dran.
So, Flo, du bist beim Aussteigen. Ich spüre jetzt noch ab die Sprachnachricht vom Sascha und wir sehen uns morgen wieder. Wahrscheinlich
zum letzten Mal.
Oder also, zum vorletzten Mal.
Wir werden es sehen. Wir werden es morgen
Philipp, am Abend wissen. Philipp,
gib Gas, bitte, erlöse uns.
Bitte gib alles. Wir sind auch schon völlig fertig und wir haben gesagt, wir machen mindestens so lange die Specials, bis der Sieger im Ziel ist. Und bitte, bitte Philipp, morgen Abend europäischer Zeit. Dankeschön. Bis morgen.
So, lieber Christoph, jetzt gibt es ein kleines Update vom Race Across America für deinen Podcast. Ja, also, ich glaube, wir sind längsamer als du alleine, aber wir reißen uns alle den Arsch auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie ist die Lage? Also, die Wüste haben wir halbwegs überlebt. Ich glaube, überlebt trifft es ganz gut. Wüste gnadenlos, schöne Aussicht, aber froh, dass ich es wieder nicht mehr sehen muss. Ja, und dann plötzlich Rocky Mountains, 40 Grad Temperaturunterschied. Jetzt haben wir gerade den höchsten Punkt und auch den nächsten Anstieg schon geschafft. Jetzt geht es ewig lang, glaube ich, geradeaus. Es ist ganz knappes Rennen mit den Brasilianern. Fritz hat mir vorher gerade Kopf an Kopf, die zwei sind angeradelt. Fritz macht einen Sprint zum Schluss. Ja, jetzt habe ich eine Stunde gefühlt im Verfolgungswahn, bin gesprintet. Nach einer Stunde Bergpass und dann knapp tot vom Radl gefallen, aber ich konnte unseren Vorsprung ein bisschen ausbauen. Es ist super, super spannend. Wir kämpfen. Ja, genau. Ja, ansonsten, wie ist die Lage? Ja, Wüste war einfach verdammt heiß. Bin viel zu schnell reingestartet, muss dir vorstellen. Ich habe Laktatmessung gemacht und eine VO2 Max Messung. Und bei beiden war 194 mein Maximalpuls. In der Wüste, die macht alles möglich, bin ich. Ich glaube, die Werte stimmen wirklich da mit der Garmin Pro, die wir haben. Das sind echt sehr gute Werte. Bin ich tatsächlich Maximalpuls 211 erreicht, Durchschnitt über 180. Und das bei 44 Grad Außentemperatur, also auf dem Asphalt wahrscheinlich so 50, 60. Also, das war meine erste Session, die war völlig drüber. Also, ja, das. Aber. Jetzt teile ich mir die Session schon ein bisschen besser ein, wobei die letzten zwei Jahre wieder Durchschnittspuls über 170 war. Ja, da brauche ich einen Tipp von dir, wie ich das geregelt kriege, weil so auf Dauer wird zu heftig. Wobei, ich denke mir dann immer, egal, ich habe wieder 9 Stunden Pause und dann kann ich wieder alles geben, scheiß doch drauf. Bis jetzt klappt es, aber ich glaube, wenn ich das noch den nächsten Mal auch so weiterführe, dann wird das immer zumachen. Mal schauen. Ja, aber mittlerweile hat sich alles sehr gut eingespielt. Es läuft alles sehr gut. Wir ballern alle. Also Martin gibt auch alles, Fritz gibt auch alles und das andere Team auch. Die geben auch alles. Also es ist echt ein super, super spannendes Rennen. Wahnsinns-Location hier. Colorado sowieso nochmal viel schöner als Utah, wie ich finde. Da in die Berge, da ist wieder heim. Ist auf wieder heim. Traum. Beste Grüße in die Heimat. Und ja, wir ballern immer schön Stories raus. Ist echt spannend, verfolgen echt viele. Super schön zu sehen, dass das auch gut ankommt, das Race Across America. Dass viele mitfiebern, motiviert uns natürlich auch extrem. Ja, Christoph, das war mein Update zum Race Across America. Ich halte dich am Laufenden. Und ja, mir wird immer mehr bewusst, was für eine unfassbare Maschine du bist. Wir diskutieren auch wieder im Wohnmobil, wie das möglich ist, dass du das alleine machst. Wir können es uns nicht erklären. Wir können es uns nicht erklären. Alleine, und dann bist du wahrscheinlich im Durchschnittszeit noch schneller als wir. Das ist unfassbar. Das ist eine Leistung, eine sportliche Leistung, die man sich echt nicht erklären kann. Es gibt so... Keine Ahnung, in anderen Sportarten kannst du denken, ja, da ist das Weltrekordzeit, okay, krass, aber kann man sich vielleicht nur irgendwie erklären. Aber in dem Fall, da scheitert es an der Vorstellungskraft.
Race Across America 2025 Update.
Podcast-Werkstatt.
Werbung.
Mein Name ist Florian Krammer, ich bin Virologe und Impfstoffforscher und in meinem neuen Podcast Virologisch werde ich wöchentlich einen Blick in die Welt der Viren werfen, von historischen Pandemien bis zu aktuellen Entwicklungen.
Virologisch mit Florian Krammer. Eine Koproduktion von Florian Krammer und der Podcastwerkstatt. Ab 2. Juli, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.